Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Hier spricht Olaf Hartmann. Und heute geht es um Worte. Genauer gesagt um jene Worte, die zu Symbolen des Vertrauens werden. Markennamen. Denn Namen sind keine beiläufigen Etiketten. Sie sind Entscheidungen mit Langzeitwirkung. Verdichtete Bedeutungsräume auf kleinstem Raum. Manchmal Auslöser für Neugier, manchmal auch Stolpersteine auf globalem Parkett. Aber immer mehr als nur Klang. Ein guter Markenname ist wie ein architektonisch gut gesetzter Grundstein. Er trägt sicher, was darauf aufbaut. Positionierung, Kommunikation, Identität und Wert. Doch wie entsteht ein wirklich starker Name? Wie navigiert man zwischen juristischer Absicherung, kulturellem Subtext, digitaler Sichtbarkeit und sichert gleichzeitig Relevanz, Differenzierung und Emotionalität? Heute spreche ich mit einem Mann, der diese Fragen nicht nur beantwortet, sondern das Naming in Deutschland maßgeblich praktisch geprägt hat. Dr. Bernd Samland, Gründer und Geschäftsführer der Kölner Naming-Agentur Endmark. Bernd hat in 30 Jahren die Entwicklung von mehr als 2.500 Markennamen verantwortet, darunter Togo, Parship, ProSieben, Opel Mokka und Arvato. Er berät DAX-Konzerne, Hidden Champions, Startups und ist zugleich Dozent, Autor und Sprachdenker und sagt Sätze wie: Frage niemals deine Kunden, wie deine Marke heißen soll. Denn Konsens ist der natürliche Feind der Originalität. Und der vertrauteste Name ist fast immer der schwächste. In diesem Gespräch geht es um Phonetik, Semantik, Strategie und Psychologie. Willkommen, Bernd. Schön, dass du heute da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Das war ja schon eine geradezu Laudatio. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, aber ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich auch. Und zum Einstieg, magst du uns ein wenig zu dir persönlich was erzählen? Wo bist du aufgewachsen und was hat dich so geprägt in deinem Leben?
Ja, also ich bin aufgewachsen in Niedersachsen, in der niedersächsischen Provinz in Hildesheim und wusste auch nicht so recht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Was machen Menschen, die nicht wissen, was sie anfangen sollen? Sie werden Lehrer oder sie wollen Lehrer werden. Ich kannte nichts anderes. Mit dem Lehrer hatte ich zu tun. Mein Vater war Techniker bei der damals noch Bundespost. Das hat mich nicht so gereizt und insofern gab es da wenig Einflüsse. Und dann hat es mich nach Trier verschlagen und dann habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, der Lehrerberuf ist nicht so der richtige für mich. Nicht, weil ich nicht jetzt irgendwie mit Kindern oder hätte umgehen können, aber ich habe so nach 2 Semestern Studium und Schulpraktikum gemacht und ausschlaggebend für mich waren 2 Dinge. Einmal, ich wollte nicht mit 21 wissen, was ich mit 51 mache. Und zum Zweiten gab es im Lehrerzimmer Streit um 20 Pfennig Kaffeegeld. Da habe ich gesagt, das ist jetzt nicht so meine Welt. Da möchte ich nicht so hin. So. Und dann habe ich halt umgeschwenkt im Studium und habe was ganz anderes, immer noch kein Marketing, sondern ich habe Politik studiert und Germanistik.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Welche Fächer hast du unterrichtet?
Deutsch war das in dem Fall.
Also, Das wäre jetzt so naheliegend gewesen.
Da ist man dann bei seinem alten Lehrer und der hat dann in dem 11. Jahrgang das Gleiche gemacht, was ich in dem 11. Jahrgang gemacht habe. Und da habe ich gedacht, also irgendwie scheint da nicht so viel Entwicklung zu sein und so. Naja, auch egal, man macht ja da so einiges durch. So, und dann habe ich mich beschlossen, mich hat interessiert, so internationale Beziehungen haben mich interessiert und dann wollte ich irgendwas machen mit EU, UN, NATO, diplomatischer Dienst, irgendwas in der Richtung. Und da muss man ins Ausland gehen. Das ist ganz wichtig, dass man im Ausland studiert. Und ich wollte zu Georgetown University nach Washington gehen, habe mich für verschiedene Programme beworben, hatte auch verschiedene Stipendien bekommen. Aber in dem Jahr, in dem ich gehen wollte, war das ein Austauschprogramm. Da kam niemand von Georgetown nach Trier, was ich verstehen kann vielleicht. Und ich konnte mir aussuchen, gehst du nach Utah, nach Nebraska oder nach Kansas? Und Kansas war die größte Uni mit 40.000 Studenten. Das war das Einzige, was mich da irgendwo als Kriterium gereizt hat. Und dann bin ich nach in die USA gegangen. Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, Politik studieren in Kansas, das bringt's nicht so. Aber die hatten ein sehr gutes Radio, Film und Television Department. Und eine der bekanntesten Anchorman, die waren noch als Alumni da verbunden und so weiter. Und dann habe ich umgeschwenkt auf Radio, Film und Television. Habe auch die FCC Radio Operation License gemacht, habe Radio gemacht und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich ein Erweckungserlebnis, was mich ja später geprägt hat. Das ist eigentlich ein Marketing-Erlebnis. Kurz beschrieben, in Amerika war alles sehr uniform. Die Studenten von den 40.000 Studenten haben 39.500 mehr oder weniger das Gleiche getragen. Zwar Levi's Jeans, komischerweise Lacoste Poloshirt, das war damals gerade in. Die meisten dann Baseball Caps und einige so 20% vielleicht Stetson. Das war ja, wir waren ja im Wilden Westen sozusagen und so weiter.
Mittlerer Westen, ne?
So, mittlerer Westen, genau. Und und ganz wenige Minderheit, die trug Schwarz. Das waren so die New Wafer, das waren so die Künstler. Das war so, ja. Aber ich war nie besonders modisch irgendwo interessiert. Aber 80er Jahre war das und ich hatte eine rote Jeans mit. Ja, eine rote, die war nicht rosa, die war nicht gestreift, die war nicht geblieben, die war einfach nur rot. Ja, so eine deutsche Mustang-Jeans, ja. So. Und die hatte ich an. Und dann wurde ich erst ganz komisch angeguckt. Und als sie dann aber merkten, ja, der Typ ist eigentlich ganz nett, der macht ja auch Radio und so weiter, dann war die Frage, wo gibt es diese Hose? So.
Also du hast das gerade nicht so zu Ende formuliert, den Einsatz. Da wurdest du so ein bisschen ausgegrenzt. Wurde so ein bisschen komisch angeschaut.
Am Anfang wurde man schon mal komisch angeschaut, ja.
Okay.
Und dann habe ich aber, wie gesagt, dann sehr viel Zuspruch bekommen und der Frage, wo gibt es diese Jeans? Ja, man muss sagen, es gab noch kein Internet damals und so weiter. So, und in Lawrence, Kansas, 50.000 Einwohner, da gab es blaue Jeans und schwarze Jeans. Das war's. Ja. Und in Kansas City, so 30 Meilen entfernt, immerhin Millionenstadt, da gab es auch noch weiße Jeans, aber das war mehr gab es nicht. So, da haben wir versucht, weiße Jeans einzufärben, das wurde alles nichts, das wurde alles so hin und so. Und dann habe ich angefangen, dann bin ich gefragt worden, ob ich nicht welche in Deutschland besorgen könnte. So, Ende von, ich mache es mal kurz.
Es ist super unterhaltsam, ja? Hör mal, wir haben Zeit, alles gut,
okay.
Erzähl.
Man muss dazu wissen, also auch von wegen Markt, eine Jeans kostete damals, eine Markenjeans kostete in Amerika roundabout $20. Ja, so. Der Kurs war aber so, dass ungefähr 3,50 Mark war ein Dollar. Also es war schon für mich war es alles relativ teuer drüben.
Ja.
Und dann habe ich so Spaß gepokert und habe gesagt, ja, $100, ne? $100, die schon so. Und dann habe ich die ersten Bestellungen aufgenommen gegen Vorkasse, habe mit Freunden telefoniert, die noch nicht im Großhandel, sondern tatsächlich im Geschäft dann gekauft haben und die ich dann illegal, ich glaube, heute darf ich das sagen, im Seesack als Umzugsgut deklariert nach Kansas geschafft habe. Und unterm Strich habe ich tatsächlich über ein halbes Jahr hinweg ungefähr 400 Jeans importiert.
Ja. Wow.
Hab davon sehr gut leben können, hab mir davon ein Auto gekauft.
Geschmuggelt.
Und so weiter.
Wir können es jetzt mal offen sagen, was geschmuggelt.
Ich habe geschmuggelt, ja. Und ich hatte dann überlegt, also kann man daraus ein Geschäft machen? Das Problem wäre natürlich gewesen, dass die großen Levi's und Wrangler und dieser Welt, die hätten ja mit einem Schnips, hätten die ja auch farbige Jeans herstellen können. Also das war eben so, gerade aus der Situation heraus war das klasse. Aber das war für mich so der das Clou-Erlebnis, anders sein ist wichtig, ja, also anders sein ist wertvoll. Und das zweite Erlebnis, was ich hatte, war, dem verdanke ich auch meine spätere Selbstständigkeit, dass man in Amerika Ideen verkaufen konnte. Mhm. Ja, also ich habe sogar Film und Fernsehen studiert, da hatten wir dann Zugriff auf die Technik damals und konnten da rumbasteln. Und dann sind wir mit 4 Studenten zusammen, also eine Gruppe von 4 waren wir, ein Kolumbianer, ein Brite, ein Däner und ich. Also sehr internationales Team, kein Amerikaner. Wir sind dann zu lokalen Kabelfernsehkunden, also die im lokalen Fernsehen Werbung gemacht haben, Autohändler, Friseure, Bars etc., sind wir gegangen und haben gesagt, dein Werbespot ist schlecht. Aus den und den Gründen. Wir studieren das, wir haben das analysiert. Was hast du dafür bezahlt? Wir produzieren dir 9 für die Hälfte. So. Und von 10 Leuten haben 9 gesagt, let's do it. Ja, also das war so, wir hatten keine Firma, wir hatten kein Renommee, ja, etc. Also das war einfach, wir haben nur Ideen verkauft und
Young,
das funktionierte.
Cheap and cheerful.
Genau, genau so. Und ich wäre sogar in Amerika geblieben, weil ich hatte Angebote etc. Aber Problem war natürlich, ich war auf einem Studentenvisum dort, hatte keine Green Card. Und nach einem Jahr kam dann halt die Tax Authority mit der ersten Anfrage und so weiter. Nicht wegen der Jeans, das war ja, aber wegen Radio und so weiter, ne? Freelancing etc. So, ja. Und ja, und dann habe ich gedacht, ja, da gehst du erstmal wieder zurück nach Deutschland. Du kannst dann immer wiederkommen, aber ich hätte also nicht direkt bleiben können und so. Bin nach Deutschland zurückgegangen und da hatte ich ja noch ein Studium angefangen und wollte das dann auch zu Ende machen und habe dann in Trier kam ich im Mai wieder und da konnte ich in das Sommersemester nicht mehr einsteigen, habe ich einen Ferienjob gesucht. Mhm. Und da ich früher mal als DJ gearbeitet habe, das war aber noch zu Zeiten, in denen man in Diskotheken noch Songs angesagt hat, ja, also schon eine Weile her, habe ich dann an einem Mittwochnachmittag verschiedene Diskotheken angerufen. Da war natürlich Mittwochnachmittag keiner da. Und dann hatte gerade so ein komischer Sender aufgemacht, RTL Plus in Luxemburg. Und dann dachte ich, Trier-Luxemburg ist ja nebenan. Rufst da mal an. So. Und ja, da bin ich irgendwie zufällig dann auch direkt einen Programmdirektor bekommen und Mittwoch telefoniert, Samstag im Café de Paris in Luxemburg Vorstellungsgespräch, war vor Samstag vor Pfingsten und Dienstag nach Pfingsten habe ich dann da angefangen bei RTL, 14 Tage zur Probe. Und ja, also nach 2 Jahren war ich da, also ich schon festangestellt nach einem halben Jahr und ich habe nebenbei noch studiert, also das und war dann als Redakteur und Producer tätig und das war halt ja so ein bisschen das. Das war eine Zeit, die man nicht mehr beschreiben kann. Also nur als Beispiel, wir haben Live-Sendungen gemacht aus dem Fotostudio. Das heißt, es hatte kein isoliertes Dach. Wenn es geregnet hat, musste man Musikteppich unterlegen, weil man die Tropfen gehört hat, ja, und solche Geschichten. Also ich sag mal, das war noch ja wirklich Pionierzeit und da hat man auch interessante Leute kennengelernt und so weiter. Und das hat riesig Spaß gemacht. Und ich hatte so eine Sendung, die hieß Ein Tag wie kein anderer. Das war ein Reisequiz, das gab es schon im Radio. Mhm. Prinzip war, wir laden einen Sponsor ein, also der Reiseindustrie, und wir stellen ein paar Fragen um ein Reiseziel, Reisequiz, ja, und so. Und dann habe ich aber in der Zeit sehr viel parallel gemacht, was heute gar nicht mehr geht. Ich habe Sponsoren selber akquiriert, Produktionskreise selber akquiriert, habe ich habe die Sendung geschrieben, ich habe Einspieler gemacht und ich habe also ganz, ganz viele Dinge dort gleichzeitig gemacht, die man heute gar nicht mehr irgendwo, das würde man gar nicht mehr machen können in dem Zusammenhang. So.
Ja, super.
Und dann jetzt, wenn ich die Kurve kriegen soll, also ich habe...
Nee, warte, ich habe ja noch ein paar Fragen. Fragen habe ich ja. Also erstmal einen Moment Luft holen. Also erstmal finde ich das ganz beeindruckend, was du da erzählt hast. Also auch diesen Einfluss, den Amerika halt hat auf Unternehmertum, damit kann ich sehr viel anfangen. Ich bin ja ein bisschen jünger als du. Ich war auch in den 80er Jahren, auch in Amerika, und ich wollte auch am liebsten da bleiben, weil ich in der Highschool war. Aber ich glaube, ich hätte mich auch nie selbstständig gemacht, wenn ich nicht damals das hatte eine ganz eigene Atmosphäre, so diese Can-Do-Culture. Ja, heute ist mein Verhältnis zu Amerika etwas getrübter, so, aber das war damals, habe ich das nur als positiv erlebt. Und dieser Glaube und dieses, auch dass Menschen sich gegenseitig immer Mut machten. Ne? Also man hatte was vor und da wurde nichts schlecht geredet. Da wurde gesagt, ja klar, mach das, go for it und weiter. Und eine, nur damit du Zeit zum Atmen hast, eine lustige Geschichte, wo ich auch sowas wie du mit deiner roten Jeans, das ist ja so ein Zufallserlebnis, wo man plötzlich so ein Grundprinzip des Marketings und der Markenführung erlebt und dann aber mit Abstand erst so wirklich kapiert, was da eigentlich passiert ist. Das habe ich schon mal erzählt, aber schon vor langer Zeit in dem Podcast. Ich wurde damals von unserem Exchange Student Club, wurde ich auserwählt, weil ich bei 3 nicht schnell genug auf den Bäumen war, dass ich an dem Mr. Cougar Contest teilnehme, an unserer Highschool. Ne? So klassische, so mit Bodybuilding-Show und allem drum und dran, richtig lustig. Aber die erste Disziplin war, dass wir Spenden sammeln sollten. Und dann lief man also rum und ein Cent war eine Spende. Und dann ging man so rum und bettelte, du, ich mache ja beim Mr. Cougar Contest mit, gibst du mir ein bisschen was? Und das ging sehr schleppend voran. Und dann hatte ich irgendwie so $5 beisammen, ne? So nach 2 Tagen. Und dann habe ich diese $5 bei mir im lokalen Cash and Carry in eine Riesentüte Gummibärchen, in einer durchsichtigen Tüte, die hatten so große Schütten, die hatten so große Tonnen da stehen, wo man mit der Schütte sich dann so Gummibärchen, so wie auf der Kirmes, sich so Gummibärchen kaufen konnte. Und dann hatte ich am Schluss so eine große Tüte Gummibärchen in einer durchsichtigen Tüte, die ich mit in die Schule nahm. Und dann habe ich darauf gewartet, dass mich jemand ansprach, kann ich ein paar Gummibärchen haben? Und dann sagte ich, ja natürlich, und habe die Tüte geöffnet und dann haben die sich Gummibärchen genommen. Ach, weißt du übrigens, dass ich beim Mr. Cougar Contest teilnehme? Möchtest du vielleicht spenden? Und so habe ich in kürzester Zeit $180 zusammengekriegt. Oh. Ich habe also mit weitem Abstand diese erste Disziplin gewonnen. In den weiteren Disziplinen habe ich dann verloren. Aber dieses Prinzip, dieser Sog statt Pull, ja, also Pull statt Push, das war dann in diesem Ding schon direkt enthalten. Ne? Und so war das Prinzip bei dir, anders sein, herausstechen und diesem Anderssein dann einen Wert geben, das ist ja dann mit der Jeans total offensichtlich gewesen. Also tolle Geschichte. So, und dann bist du in die Medienbranche direkt rein. Also das ist ja auch so eine magische Zeit. Wie du sagtest, das auch mit der roten Jeans ist ja auch ein Zeitfenster, was sich
absolut,
ja. Aber danach hat sich es wieder geschlossen. Ja. So war die Zeit dann bei RTL ja dann auch ein Zeitfenster, eine magische Zeit, Anfangszeit, Pionierzeit. Und wie bist du dann das erste Mal mit dem Thema sozusagen Marke in Kontakt gekommen? Hattest du Marke da schon auf dem Schirm im Rahmen deines Studiums? War das ein Konzept, was dir präsent war oder?
Hatte ich gar nicht. Im Studium habe ich dann konzentriert auf Medienpolitik, damit es noch Zusammenhang geht. Habe dann noch eine Magisterarbeit geschrieben, so wegen Nachrichtenvergleich öffentlich-rechtlich, privat und so weiter. Das war noch also so, ich sag mal, in den Anfangszeiten hatte noch gar nichts mit Marketing zu tun. Ich habe natürlich letztendlich sehr viel PR für Touristikkonzerne gemacht, indirekt durch diese Sendung. Und dann passierten wieder viele Zufälle. Ich bekam, ich weiß nicht, darf ich das hier so erzählen? Doch, ich glaube, ich kann das.
Ja, wir sind unter uns, also kannst du alles erzählen.
Also ich nenne ja keine Namen, ich bekam eine Ressortleiterin, eine Abteilungsleiterin, ich war ja schon ein Ressort, ich bekam eine Abteilungsleiterin, also damals, als ich anfing, hatte RTL 15 Mitarbeiter, ja, insofern, also das ist alles ganz, 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 ganz klein. Und ich bekam dann eine Abteilungsleiterin und die hatte, und das die Formulierung kann ich mir jetzt nicht verkneifen, die hatte von Tuten keine Ahnung und verstand sich sonst gut mit Programmdirektor oder so. Und das führte dann zu Konflikten, wo ich dann irgendwann gesagt habe, als es dann darum ging, dass ich noch für meine Magisterarbeit Urlaub bräuchte, der mir voll zustand und so weiter, dass ich da halt, man wollte da so ein bisschen mich da daran hindern, dass ich gesagt habe, nee, nach 3 Jahren gehe ich jetzt hier. Ich mache erstmal meinen Studienabschluss und es gibt so viel, tut sich in den neuen Medien, da kann ich so viele Dinge machen, die mich weiterbringen. So. Und dann habe ich das ja ein bisschen auch verkündet und dann haben einige der Sponsoren, da war es unter anderem zum Beispiel Achim Hunold, später Air Berlin, der war damals noch Marketingleiter LTU und so weiter und dann habe ich gesagt, ja Mensch, kannst du nicht weiter was für uns machen, aber du brauchst eine Firma. Ja, so. Und dann habe ich in einer Kneipe zufällig jemanden kennengelernt, den ich vorher gar nicht kannte. Das war der Roland Dietz. Und der hatte BWL studiert. Ich hatte ja keinen BWL studiert. Ich hatte ja so, dachte, gut, das passt sich ganz gut. Und dann haben wir die erste Werbeagentur gegründet, ohne dass er oder ich jemals vorher in einer Werbeagentur auch nur gewesen wären und die von innen gesehen hätten. So. War aber vielleicht ganz gut, weil wir Dinge anders gemacht haben als andere. Und und dann kamen halt so die ersten Aufträge aus diesen Sponsorenkreisen und von RTL, weil der Programmdirektor hatte sich dann auch verabschiedet und die Ressortleiterin auch und man hatte ja gute Kontakte.
Und ganz kurz, was habt ihr angeboten? Also ganz unbelastet mit Vorwissen sozusagen. Was war die Leistung? Habt ihr Fernsehspots?
Ja, wir machen den Sender bekannt.
So, ach so,
Marketing für den Sender. Okay, so, RTL war ja, die haben ja damals zuerst mal aus Luxemburg eingestrahlt und dann gab es halt in ersten Kabelnetzen und dann erst 87 gab es erst die terrestrischen Frequenzen, also Ende 87 überhaupt, ja, schon. Da kann ich auch gleich noch was dazu erzählen. Aber auf jeden Fall.
Wir müssen aufpassen, dass wir irgendwann, also in den letzten 10 Minuten, müssen wir dann zum eigentlichen Thema kommen.
Ja. Also schon. Also als dann bekannt war, dass, ja, wir kommen zum Thema indirekt schon. Ja. Und zwar glaube ich, 88, kann das so gar nicht sagen. Da hat dann ein Studienkollege von mir, Georg Hofler, einen Sender übernommen, der hieß Eureka, hat von Leo Kircher den gekauft in München und der brauchte einen neuen Namen. Und da fragt er dich, Bernd, ihr macht ja da Werbung, könnt ihr nicht irgendwie euch einen neuen Namen ausdenken für den Sender? Und dann haben wir da dran gearbeitet. Wir hatten noch einen ganz tollen Vorschlag. Der Vorschlag hieß Vox. So.
Ach.
Und fand er auch ganz gut, saßen in einer kleinen Runde zusammen, aber er wollte was mit 7 haben. So von wegen magische Zahl, Positionierung, die erste, zweite, dritte Programm war belegt, vierte, fünfte war RTL Sat.1 und 6 war Tabu und 7 magische Zahl machte durchaus Sinn. Und er wollte unbedingt was mit 7 haben und Vox 7 spricht sich nicht, wie XS, ne? Das ist nicht flüssig und so weiter. Und dann sagt er, ich bin aber für die 7. Ich sage, ja, dann nenn's doch Pro7. Und das war so meine erste Namensgebung, für die ich in der Runde kein Geld bekommen habe.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich an wie nach dem Grafiker, der das Tatort-Logo gemacht hat für 50 ja. Mark. So mal eben so gescribbelt, guck mal hier, wir brauchen ein Logo hier. Und jetzt bekanntestes deutsches Fernsehlogo für 50 Mark.
Dafür kein Geld bekommen. Aber ich muss sagen, im Nachhinein haben wir später alle Eigenproduktionen von Pro7, also außer Brainpool Stefan Raab, aber alle anderen so mit TAF und die durften wir benennen und haben dafür auch Geld bekommen. Und das von daher hat sich das dann irgendwo noch bezahlt gemacht. Und ich war da eine Zeit lang auch Multiunternehmer in der Zeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das heute noch auf die Reihe kriege, aber wir haben dann neben der Werbeagentur noch eine Marktforschungsfirma gegründet, Forschungsteam Markt und Medien, weil die GfK konnte das nicht abbilden, wie die Verbreitung war, etc. Da haben wir mit Telefonumfragen dann gefragt, kennen Sie RTL, wie empfangen Sie RTL und das so im Wochenrhythmus. Da haben wir natürlich das gleich auch für Sat.1 angeboten und dann sind wir dann da entsprechend größer geworden. Und da ich ja vor Touristikfilme gemacht habe, habe ich noch, glaube ich, 50 Touristikfilme für Voyage schießen, die für Pro7 produziert. Ja? Also,
du hast noch geschlafen zwischendurch, oder?
Ich habe sogar noch Party gemacht. Ich weiß nicht, das ist... Am Anfang habe ich noch meine Magisterarbeit geschrieben. Die habe ich dann auch noch beendet, mein Studium ordentlich beendet und so weiter. Das war, also da war man so.
Wie sich
so,
das gehört, ordentlich. Die Amerikaner, die brechen dann ab und werden erfolgreiche Unternehmer. Die Deutschen machen die Dinge zu Ende.
Und dann passierte halt, das war so meine erste Berührung mit Namensgebung, um das mal so zu sagen. Aber das war mir gar nicht so bewusst, dass das jetzt noch so ein Thema ist. Der Durchbruch in der Werbung kam, als ich auf einer Party in Köln war, da traf ich zufällig einen Marketingleiter von Astra SES, Société Satellitengesellschaft aus Luxemburg und die Société Européenne des Satellites SES, Astra Satellit. Und die hatten gerade ein Europa-Etat ausgeschrieben und sagten, ja, wir haben da jetzt schon 5 Agenturen, aber wenn ihr da noch mitmachen wollt, dann könnt ihr gerne machen. Dann haben wir gepitcht gegen BBDO, DDB, NITEM, Hayo & Partner, also gegen die großen Agenturen haben wir gepitcht und wir haben gewonnen. So. Wir hätten den niemals bekommen, wenn die vorher bei uns in der Agentur gewesen waren. Das war mit IKEA-Regalen, mit Platten auf Böcken. Das war neben der Uni, also es war neben einer Eisdiele in einem ehemaligen Jeansladen. Also es war sehr rudimentär.
Wie hieß die Agentur damals?
Die hieß Dietz & Partner, weil mein Partner Roland Dietz hieß. Und wir haben die Gründung gemacht, als ich noch bei RTL angestellt war. Deshalb wollte ich meinen Namen da nicht
in Erscheinung treten.
Nicht so. Aber wir haben 50-50 gemacht und so weiter. So. Ja, und das war natürlich dann der Durchbruch. Also dann ging es halt immer weiter. Das heißt, also es kam immer mehr Etats und
aber das war ja so eher werblich Marketing, ne? Ja. So, und dieses Konzept Marke, wo ja dann der Name so der Nukleus ist und so weiter. Ja. Wann erinnerst du dich bewusst, wann du dann das erste Mal damit so in Kontakt kam, wo du merktest, das ist irgendwie so ein bisschen mehr als Marketing?
Ja.
Oder
ja, also, ja, das war später. Dazu muss ich ganz kleinen Vitasprung noch machen, weil viele Zufälle da in meinem Leben da.
Wir machen sonst zwei Episoden. Wir machen eine Episode über dein Leben und dann das zweite Episode.
So interessant ist das nicht.
Da musst du jetzt, also das sind schon echt tolle Geschichten, die du hier raushaust. Also weiter geht's.
Ich habe 3 Jahre RTL gemacht, 3 Jahre Agentur gemacht. So, das war, dann war eine Situation da, dass mein Kompagnon einen dritten mit aufnehmen wollte als Gesellschafter, ein Marketingprofessor, also und das Ganze so. Und ich sage es ganz einfach, ich mochte ihn nicht. Und dann kann, also ich gibt ja so Situationen, wo die Chemie nicht stimmt und so weiter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, 3 Jahre RTL, 3 Jahre Agentur, heißt 6 Jahre kein Urlaub, ja. Und wir haben zwar tolle Umsätze gemacht, aber wir haben uns natürlich nicht die Stargehälter bezahlt, weil man muss ja immer investieren. Wir sind da 3-mal umgezogen, weil wir immer größer geworden sind und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ich steige auf. Wenn der mich auszahlen kann, das konnte er nicht, aber mein Kompagnon hat über Familie ein bisschen, also auf jeden Fall hat er mir meine Anteile, abgekauft. So. Und wie kommen wir jetzt zur Marke? Und dann wollte ich aber sagen, das wollte ich noch so ein bisschen, hatte für mich einen persönlichen Plan, dass ich promovieren wollte, hatte auch schon Doktorvater in Trier. Und damit ich ein bisschen so in der Szene bleibe, habe ich für RTL Hörfunk sowas gemacht, das nennt sich Network Development. Das heißt, ich habe mit den Kabelbetreibern verhandelt über die Einspeisung, mit den Landesmedienanstalten etc., um das Radioprogramm entsprechend zu erweitern. Und das lief auch ganz gut und war auch recht gut dotiert. Und gleichzeitig hat sich meine ehemalige Agentur um den Werbeetat für RTL Hörfunk beworben. Da habe ich gesagt, na gut, ich kenne ja den Laden, ich helfe euch da, wenn ihr den Etat bekommt, kriege ich eine Provision. Zack, wie es mal so ist. So. Ja, und dann passierte Folgendes. Bei RTL Hörfunk gab es ein Problem mit dem Presse- und Marketingchef, gesundheitliche Probleme. Und ich bin dann gefragt worden, ob ich kommissarisch oder erstmal diesen Job übernehmen will. Da konnte ich nicht Nein sagen. Mein erster Arbeitstag war Agenturpräsentation. Ich habe nicht meine, weil ich immer auf offenen Karten spiele, ich habe nicht meine alte Agentur gewählt, habe es also auch offen kommuniziert. Aber die Agentur, die ich gewählt hatte, ich nenne jetzt keine Namen, hat halt nicht performt. Also das übliche super Präsentation und nach der Zusage nur noch Volontäre und Praktikanten am Telefon. Also das ist ja so üblich oder
super Pitch-Team, aber genau. Nach außen hui, genau. Nach innen pfui.
Genau. Und hat das doch meine alte Agentur bekommen, aber in alles fair mit in Absprache und so weiter. So. Und dann passierte etwas, was mir vorher nicht passiert habe. Als Selbstständiger, ich bekam reihenweise Angebote von Headhuntern, weil ich auch in der Presse war, habe dann und so weiter. So. Richtig. Und dann habe ich halt, da gab es so die Überlegung bei RTL, ob ich mit nach Berlin gehe und da irgendwie, auf jeden Fall, es war für mich nicht so attraktiv, was mir da so aus verschiedenen Gründen angeboten wurde. Und dann habe ich mir mal ein Angebot angehört. Und zwar suchte der Deutschlandfunk, er wollte eine Tochtergesellschaft aufmachen, so ähnlich wie der WDR den WWF hat, womit man halt so, ich sag mal, ja, Programmvermögen abseits vom öffentlich-rechtlichen Formalismus weitervermarkten kann, Sponsoring betreiben kann und. So. Das hörte sich sehr gut an, da bin ich hin, zumal ich den Intendanten sofern kannte, als dass ich mal, das war Edmund Gruber, der war mal Chef von ARD aktuell und den habe ich damals im Rahmen meiner Magisterarbeit mal interviewt gehabt und da schon mal begegnet und so weiter. Und ich kam dann nach Köln und es war alles sehr interessant, was da war und hörte sich gut an. Nur beim Gehalt waren wir völlig auseinander, weil private Rundfunk zahlt ja recht gut und dann habe ich so ein bisschen, ja, müsste schon aber das Doppelte und Dienstwagen und das und das und so weiter. Da dachte ich, ja gut, damit bin ich raus. Also, 14 Tage später habe ich einen einseitig unterschriebenen Vertrag in meinem Briefkasten, weil die hatten zwischendurch eine Verwaltungsratssitzung und Rundfunkratssitzung und so weiter. Und ich sag mal, ich glaube, jetzt nach so langer Zeit Geheimhaltung kann man ja auch sagen, also es war schon extrem gut bezahlt und dann ist man auch irgendwo käuflich. Es war nämlich Intendantengehalt minus 15% plus Bonus 15% gleich Intendantengehalt. Ja, wenn man so 30 Jahre alt ist, ist das dann schon, sage ich mal, nicht schlecht und so, kann man nehmen. So, und dann bin ich halt nach Köln gezogen und ganz schnell etc. und so weiter, habe den großen Fehler gemacht, mich nicht über die Internas dazu erkundigen, weil der Intendant hatte gar kein Standing. Ich hatte eine Unternehmensberatung reingeholt, festgestellt, dass von den 850 festangestellten Mitarbeitern bei dem Programm-Output, den es gibt, 750 eigentlich absolut überflüssig sind. Ja. Stichwort öffentlich-rechtliche, da könnte ich Storys erzählen. Ich mache das jetzt nicht, weil es gibt.
Wir müssen jetzt gleich, also die nächste Frage geht Richtung Naming. Aber wir waren noch dabei, wie du zu dem Konzeptmarker, also wann das so in deinem Kopf so klingen gemacht hat.
Das kommt jetzt. So, okay. Weil ich nämlich wurde ich nicht glücklich. Ich hatte zwar alle Möglichkeiten der Welt und alle, könnte da gut den Frühstücksrecht durchspielen, konnte aber nicht viel bewirken. Und deshalb habe ich dann ein Angebot angenommen von Bertelsmann, ein Jahr später einen neuen Fernsehsender mit aufzubauen. Jetzt kommen wir da bin ich Kommunikations Chef gewesen, Mitglied der Geschäftsleitung, also Kommunikationsdirektor hieß der genaue Titel. Und der Sender hieß Westschienenkanal. So. Und da habe ich gesagt, wir können nicht als Westschienenkanal an den Markt gehen. Warum hieß er Westschienenkanal? Ganz kurz erzählt, es war im Prinzip der Westschienenstaatsvertrag, auf dessen Basis die Lizenz vergeben wurde. Und darum hieß das Westschienenkanal. Okay. Ja. Und da wurden wir aber dann im Osten für entweder eine Schifffahrts- oder Eisenbahngesellschaft gehalten. Eins von beiden und so weiter. Ja. So. Und dann habe ich drei Top-Agenturen beauftragt, uns eine Marke zu entwickeln. Einen Namen, eine Marke und da kam ich also mit dem Thema so. Und ich nenne jetzt die Namen nicht, weil ich möchte die Agenturen nicht im Nachhinein schlecht machen, aber die Ergebnisse waren alles andere als befriedigend. Ein Vorschlag war zum Beispiel NET, N-E-T oder NET 10, also ganz nett, ja, und so weiter. So. Und auch alle Vorschläge, die vorgeschlagen sind, waren rechtlich gar nicht möglich. Das kam ja noch dazu. Also das war
Das ist sehr handwerklich.
Handwerklich schlecht und es waren wirklich Top-Agenturen. Wir haben viel Geld ausgegeben. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich ja noch einen Namen in der Schublade hatte. Der hieß ja Vox. Ja, der hatte ich ja noch so in der Schublade. So, und dann konnte ich das nicht ganz alleine entscheiden. Damals hatte der Sender ein relativ großes Gesellschafterkonsortium. Das war neben Bertelsmann, war das noch der Süddeutsche Verlag, die Holzbrink-Gruppe, die WestLB, Klammer auf, die ich auch inzwischen umbenannt habe, Klammer zu, und noch ein paar kleinere andere Gesellschafter. Und da musste ich eine kleine Roadshow machen, zu denen hinfahren und das Ergebnis ist bekannt, der Sender heißt Vox. So.
Ja. Ich erinnere mich noch an den ersten Slogan, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, jetzt nimmt das Gehirn vor dem Fernseher Platz oder sowas. Da war eine der Einführungskampagnen.
Ja, also die Positionierung eigentlich das Ereignis Fernsehen. Da müsste ich sehr, sehr viel erzählen, weil natürlich da auch politische Umstände, Wettbewerbsumstände, auch in einer Umbruchzeit, ja, wo Terrestrik weniger wert war und Kabel und Satellit zunahm und Digitalisierung begann. Und das war also wirklich eine Kampf um Satellitenkanäle. Es war eine ganz, ganz heiße Zeit, wo ich auch Storys über Storys erzähle. Könnte, die heute keinen mehr interessieren. Auf jeden Fall war es so, ich war ein Jahr vorher dabei, ist der Sender gestartet im Januar 93 und Ende 93 wurde der Sender verkauft. Damals von Bertelsmann an Murdoch. So. Und dann war absehbar, dass das Management ausgetauscht wird und ich mich habe austauschen lassen, habe ich mich selber ausgetauscht und habe mich mit einer PR-Agentur selber selbstständig gemacht, weil ich habe Fernseh-PR gemacht und habe dann für ganz viele Spartensender, die kamen in den 90er Jahren, ja, also NBC Europe war der Beste, da gab es mal die Pressereise in den USA zu Jay Leno und so weiter. Dann NBC Europe gemacht, Wetterkanal gemacht, für viele Serien von RTL, von Sat.1 PR gemacht. Und dann bekam ich aber Anrufe aus dem Kreis der damaligen Gesellschafter und sagten, Herr Samland, Sie haben doch da den Namen Vox entwickelt, könnten Sie nicht für uns auch? So. Hm. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Habe innerhalb, ich weiß noch, wir waren relativ schnell 16 Festangestellte und dann habe ich und ein Assi ganz nebenbei eine kleine Naming Unit aufgemacht. Ja. So. Ja. Und 1996 war es dann so weit, dass ich mit dieser kleinen Naming Unit mehr Honorarumsatz gemacht habe als mit den 16 Mann PR. Also, da habe ich gesagt, daraus machen wir eine eigene Firma. So.
Also, ja, super. Also du warst das bunte Gummibärchen in der durchsichtigen Plastiktüte und die Leute kamen.
Ganz genau. Also ich habe, ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, ja, weil es war nachfrageorientiert. Ja, es war nachfrageorientiert. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, selbst zu sagen, wir machen jetzt irgendwie eine Naming-Agentur auf. Der glückliche Umstand war natürlich, dass das Ganze auch parallel mit der Entwicklung des Internets ging. Also es gab immer mehr Recherchemöglichkeiten, es gab immer mehr Dinge der Internationalisierung und von daher war das einfach, da habe ich Glück gehabt, to be at the right time, at the right place.
Ja, so. Das scheint so ein Muster in deinem Leben zu sein. Be at the right time, at the right place. Also in Übergangsphasen dabei sein. Das ist ja auch für Marken extrem wertvoll. Ne? Also Markenbeziehungen entstehen ja auch in Übergangsphasen. Also so, wenn man, ne, also wenn man auszieht von zu Hause, wenn man das erste Mal irgendetwas tut, wie Freundschaften eigentlich. Freundschaften entstehen auch immer in Übergangsphasen besonders.
Absolut. Und ich muss auch sagen, dass ich natürlich durch den Job habe ich Marke insofern gelernt, als ich festgestellt habe, hey, es geht gar nicht um Naming. Darüber kannst du nicht, es geht um Positionierung. Ja? Also es ist immer Positionierung und das ist das Wichtigste überhaupt. Und der Name muss die Positionierung ausdrücken können, die muss damit aufgeladen werden können. Und das ist halt der, bevor ich nicht weiß, wie ich mich positionieren will, bevor ich nicht weiß, wie ich wirken will, brauche ich mir keinen Namen überlegen. Ja, das schon. Super. Ja, weil,
und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir beim Thema. Aber das war eine super Herleitung. Vielen Dank. Und jetzt wissen wir, wer hier vor uns sitzt. Und dass du aus berufenem Mund jetzt über das Thema sprichst, was dich jetzt seit 30 Jahren bewegt, nämlich Naming. Und du hast sogar einen eigenen Namen dafür erfunden, nämlich das Benennungsmarketing, also im deutschsprachigen Raum.
Im Englischen ist es Verbal Branding. Ja, also genau. Wir machen Verbal Branding, aber in der Tat, man muss ja Dinge auch mal besetzen, ja, und das ist ja auch, hat ja auch was mit Markenbildung zu tun, ne? Die eigene Marke entsprechend aufzubauen. Ja.
Und ihr habt auch einen Slogan, Wort für Wort mehr Markenwert. Vielleicht können wir da so ein bisschen einsteigen, was das bedeutet, was steckt dahinter? Also das heißt, die Prinzipien, wie du schon den ersten Punkt hast du schon gerade gesagt, wie wichtig es ist, dass der Name die Positionierung auch transportieren kann. Wobei teilweise ist ja auch die Frage, Vox für einen Fernsehsender, könnte man ja auch sagen, Vox ist doch die Stimme. Wieso ist denn das kein Radiosender? Ne? Also da merkt man ja auch, wie, oder Hör zu ist eine riesen Fernsehzeitschrift gewesen, obwohl es ursprünglich eine Radiozeitschrift war. Das heißt, man merkt ja auch, wie Namen, die an sich eine Bedeutung haben, aber trotzdem dann im Gebrauch und in der Evolution sozusagen anders wieder gefüllt werden können. Aber lass uns darüber ein bisschen philosophieren, so was macht einen starken Markennamen aus, was gibt es für Typen von Markennamen und dann natürlich gleich auch, wie kommt man da hin, was ist der Prozess, was sind die häufigsten Fehler. Aber starten wir einfach mal so.
Also du hast es ja in deiner Anmoderation schon erwähnt gehabt, also die Bedeutung oder die semantische Prädisposition eines Begriffes ist eigentlich relativ irrelevant, ja, also weil ich kann die Zahlen nicht genau sagen, aber schätzungsweise 90-95% der Vox-Zuschauer haben keine Ahnung, was Vox bedeutet, weil sie kein Latein können, so, und es ist auch nicht relevant. Ja, absolut nicht relevant. Relevant war bei Vox war, dass es erstens der erste relevante Name war. Vorher gab es Abkürzungen. RTL, ARD, ZDF, etc., etc. Also lange Begriffe, die dann abgekürzt wurden in Buchstaben. So. Und Vox war der erste relevante, wenn man mal von so Spartensender wie Super Channel oder eben das Eureka mal absehen. Aber im großen Stil war das der erste Sender, der einen eigenen Namen bekam als Marke. Und das System ist dann ja kopiert worden. Danach gab es dann Viva, Phoenix, Arte etc. etc. Also damit haben wir einen Trend gesetzt und das ist immer so ein bisschen, wo ich sage, kann ich ein klein bisschen stolz drauf sein, nicht auf Namen, aber einen Trend zu setzen, weil immer besser einem Trend setzen, als einem Trend folgen, gerade im Markenbereich ist das wichtig. Und von daher ist die Frage, was ein guter Name ist, immer schwierig, weil es kommt auf den Kontext an. Ich kann keine allgemeingültigen Aussagen treffen. Du hattest in deinem Gespräch mit Tobias Langner das Beispiel Umkaluabo. Und er hat gesagt, Umkaluabo ist trotz des Namens erfolgreich geworden. Dem würde ich ein bisschen widersprechen. Ich würde sagen, er ist wegen des Namens erfolgreich geworden, weil er so anders ist. Und wenn ich in die Apotheke gehe und ich sage, ich möchte das mit U, was ich nicht aussprechen kann.
Ich kann es nicht aussprechen. Genau, dieses, dann war es sehr merkwürdig. Ja.
Oder die Apothekerin sofort, was gemeint ist. Ja. Insofern habe ich da eine ganz klare Alleinstellung durch diesen Namen. Ich glaube schon, dass es entscheidend mit zu dem Erfolg ist. Nicht von uns. Insofern will ich mir da keine Meriten anheften. Soll aus dem Kiswahili stammen. Das ist schön, wenn man die Story hat. Ob das wirklich so ist, ist auch da nicht relevant. Ja. Dumm wäre es, wenn ein Name was Negatives bedeutet oder was groß Negatives assoziiert. Aber auch da wird meistens, der Name ja immer in einem Kontext wahrgenommen.
Die Phonetik ja wirklich dieses Umkaluabo, da sieht man ja sozusagen den schwarzen Kämpfer stampfend um die magische Wurzel rum. Also das ist ja, da steckt ja einfach, selbst wenn es kein Wort aus dem Kiswahili ist.
Zumal der Claim ja auch noch unaussprechlich, aber unaussprechlich gut oder so, also ja, irgendwie in der Richtung, aber die arbeiten ja damit und das ist auch gut so. Das ist, jetzt wäre aber...
Unaussprechlich, aber ausgesprochen gut.
Ausgesprochen gut, genau, das ist richtig. Und das macht ja auch Sinn. Ja. Und jetzt wäre es natürlich ein Fehler, das zu wiederholen und für ein anderes Arzneimittel nochmal einen unaussprechlichen Namen, weil das ist jetzt, der ist jetzt weg, ja? Der Gag ist weg.
Ja, jetzt hätte man ja vorher die Kunden fragen können, wie findet ihr das denn und sollen wir das Produkt so nennen? Und du sagst, das ist super gefährlich. Lass uns darüber mal ein bisschen sprechen. Warum sollte man seine Kunden nicht fragen, wie ein Produkt oder eine Firma heißen soll?
Ja, weil da zwei Wissenschaften miteinander, nicht korrelieren. Und zwar die Neurowissenschaft auf der einen Seite und Marketing auf der anderen. Wir haben eben gelernt, Marke sein heißt anders sein. Ja, also ich muss mich differenzieren. Das ist ganz, ganz wichtig und entsprechend aufladen. Während unser Gehirn ja immer, wenn es mit etwas Neuem konfrontiert wird, sucht, in welche Schublade kann ich da stecken? Welche Synapsen haben sich bereits gebildet? Und in der Regel, und da haben wir ja sehr viele Tests auch gemacht schon, ist es halt so, dass wenn wir mit etwas Neuem konfrontiert werden und nach Präferenzen fragen, was passt am besten, wird immer das Vertrauteste, was einem irgendwie am bekanntesten vorkommt, das wird gewählt, weil da hat man einen Bezug zu, während das, was ganz anders ist, weil das irgendwie sich komisch anhört oder aus einem ganz anderen Bereich stammt, wird erstmal abgelehnt. Und das ist natürlich ein Fehler. Also ich typische Beispiel, ich habe das schon mehrfach gebracht, aber ist ja halt Apple. Ja? Also wenn Steve Jobs gefragt hätte, also die Story, wie es zu Apple kommt, da gibt es zwei Stories, ich habe das auch recherchiert, es gibt keine verbindliche, ja, aber sicher ist es aber, dass es im Prinzip nichts mit dem Produkt zu tun hat und das ist eben halt, wenn Steve Jobs seine Kunden gefragt hätte, soll ich mein damals Computerunternehmen nach einem Obst benennen? Ja? Da wäre klar rausgekommen, dass das halt der Fall ist.
Aber jetzt müssen wir die Klammer schließen. Die beiden Stories, also die eine, die ich kenne, ist, dass er damals eine Apfelkur gemacht hat, eine seiner berühmten Diäten, wo er dann irgendwie nur Mohrrüben gegessen hat, nur Äpfel. Das ist das, was ich noch im Kopf habe. Was war die zweite Story?
Also die zweite Story war, wir wollen sein wie The Big Apple, also so wichtig wie New York.
So attraktiv und bunt und lebendig und so weiter. Okay, alles klar.
Das war schon
super. Ja. Also das ist ein Denkfehler, den Unternehmen machen. Was sind sonst die häufigsten Denkfehler, wenn Unternehmen irgendwas benennen? Was siehst du am häufigsten, was falsch gemacht wird?
Naja, also die Thema Deskriptivität, dass ich das beschreiben will, was ich mache. Das kann mal Sinn machen, aber in den meisten Fällen macht es insofern keinen Sinn, dass man ja nichts exklusiv hat. Ja, wenn ich also zum einen, nehmen wir mal auch erfolgreiche Marken, Backwerk. Ja, Backwerk ist ja so eine Kette mit so, schon, glaube, läuft ganz gut. Ich kenne die einzelnen Zahlen nicht, aber ich kann den Namen nicht monopolisieren. Das heißt, jeder Bäcker kann Backwerk anbieten. Ja, das darf er auch und das kann ich ihm auch nicht verbieten. Und wenn ich eine Marke aufbaue, dann möchte ich doch nicht für meine Konkurrenz mit Werbung machen, sondern ich möchte nur für mich arbeiten. Und das ist der zweite Fehler, dass man dann zu allgemein wird, weil man sollte oder meiner Meinung nach beim Neuaufbau einer Marke auch versuchen, diese zu monopolisieren. Und das ist halt nicht so einfach. Aber wenn man das Monopol auf ein Wort, auf einen Begriff hat, dann ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte, die sich über die monetäre Geschichte reden wir vielleicht gleich noch über. Das Intellectual Property ist ein ganz wichtiges Thema natürlich in dem Zusammenhang, aber das wird oft vernachlässigt. Also das ist auch
Also das Bedürfnis des Vertriebs, dass der Name direkt alles erklären muss. Ne?
Richtig.
Also praktisch, es gibt keine Prospekte, der Marke wird ja kontextfrei in der Luft schweben und da müssen die Leute verstehen, was wir anbieten. Und da kommen dann so Namen wie Telda-Fax raus. Ja?
Genau.
Ja. Weil die damals Telefon und Daten und Fax anboten. Ne? Und Delta-Fax gibt es halt nicht mehr.
Und dann gab es auch Filofax. Also Fax gab es ja, das waren ja auch so, das ist auch der zweite Fehler, Technik im Namen. Ja? Mhm. Technik im Namen ist ganz, ganz gefährlich, weil Technik veraltet. Ja? Mhm. Wir haben zurzeit eine Welle von Cloud-Namen. Ja? U-Cloud, WeCloud, 4Cloud, alle möglichen Clouds. Das ist halt, damit wird eine Technik beschrieben. Vielleicht haben wir später mal eine ganz andere Technik. Ich nehme mal ein Beispiel. Im Jahr 2000 war der Marktführer für Musikversand übers Internet hieß CD Now. Ja? Mhm. Also die hätten sich MP3 Tomorrow nennen sollen, also in Anführungsstrichen natürlich hätten sie sich nicht so nennen sollen, aber Technik im Namen ist immer ganz, ganz, ganz schwierig, weil Technik veraltet. Ne? Und die Halbwertszeit von Technik wird immer kürzer und es gibt Sachen, da ist es nicht relevant. Also bei der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, da kann ich auch Motorboote, das ist dann nostalgisch, ja, kann ich auch Motorschiffe darunter fahren lassen, aber in der Regel Hände weg von Techniknamen. Das ist
Hände weg von beschreibenden Namen, weil austauschbar, Hände weg von Technik, weil veraltet. Gibt es noch ein drittes?
Ja gut, es gibt dann, also ich unterscheide ja immer zwischen handwerklichen Fehlern und strategischen Fehlern. Also handwerkliche Fehler sind natürlich, dass man Namen nicht gut genug recherchiert, also dass man ähnliche Namen mit Markenkonflikte auslöst, dass man nicht an Internationalisierung denkt in bestimmten Märkten mit bestimmten Namen halt nicht punkten kann. Das sind handwerkliche Fehler und strategische Fehler sind eben die ich jetzt angesprochen habe und dass ich also du hast ja gesagt, die Marke ist der Grundbaustein und das ist wichtig, also was wir nennen das, wir versuchen Natural Naming zu machen, das ist ein Name natürlich wirkt, natürlich heißt nicht, dass er mir schon vertraut vorkommen kann, aber dass er dann natürlich wächst und in eine Situation, in eine Marktsituation reinwächst und dann auch entsprechend, wenn wir von der Markenarchitektur sprechen, dass man nicht drüber stolpert, dass man das als natürlich empfindet, was angeboten wird, hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ja? Also ein Name muss glaubwürdig sein und zu den Fehlern vielleicht, die viele deutsche Unternehmen machen, auch strategische Fehlern ist, die englische Sprache zu überschätzen. Und es gibt ein Wort, wir haben mal die Zählung gemacht, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich weiß aber, dass dieses Wort in Deutschland im Markenkontext als Marke oder als Markenzusatz und als Markenclaim häufiger verwendet wird als in UK und USA zusammen. Rate mal, welches Wort das ist.
Oh. In welcher Branche?
In allen Branchen.
In allen Branchen. Okay.
Es ist das Wort Solution.
Ich hätte in diese Richtung mit Synergie hatte ich so gedacht, ne? Synergy oder Solution, ja genau. Alle wollen immer Probleme lösen für ihre Kunden und deshalb müssen wir uns Solution nennen.
Genau, es gibt halt Digital Solutions, es gibt aber auch Food Solutions und es gibt Space Solutions und alle möglichen Solutions. Und ich habe mal einen Amerikaner gefragt, warum das so ist. Und da sagt der Amerikaner, ja, das wäre so typisch deutsch, weil die Deutschen immer so problemorientiert sind. Der Amerikaner an sich möchte keine Probleme haben. Ja? Und von daher ist er auch nicht solution-orientiert. Abgesehen davon, Thema Alleinstellung, wenn alle Solution heißen, das ist dann auch,
Aber es ist ja schon faszinierend, dass so, wenn man so die einzelnen Branchen sich anguckt und wer die Branchen dominiert, dass das häufig eben nicht, also dass entweder Firmen, die diese Fehler gemacht haben, die wir gerade benannt haben, wie zum Beispiel auch eine große Computerfirma, Digital Equipment, ja, war ja ein Beispiel. Jetzt kann man sagen, warum gibt es die denn nicht mehr? Aber ein Teil davon könnte auch, also zumindest diese Assoziationskraft, die eben fehlt in dem Namen, erklären, weil an jedem Touchpoint dann ein evokativer Name, also einer, der so die richtigen Suggestionen hat, aber nicht konkret ist, wie Apple, erzeugt an jedem Touchpoint mehr Aufmerksamkeit, mehr Erinnerungsspuren. Da sind direkt so bestimmte Assoziationen, die eher mit dem Nutzen zu tun haben, als mit der Funktion, die das Ding hat. Und dadurch auch mehr Emotion im Namen drin ist. Aber das führt mich zu einer Frage, wie messt ihr denn die Kraft eines Markennamens? Also wenn ihr dann in die Entwicklung geht und ihr habt dann Optionen, ne, in der Branche etc., muss man ja irgendwie entscheiden. Wie entscheidet ihr das? Wie messt ihr, ob der Name den ursprünglich definierten Nutzen auch erfüllt?
Naja, also, es gibt natürlich die klassischen Dinge mit semantischem Differential, weil zum Beispiel ein Name kann nicht gleichzeitig
traditionell und modern sein. Ja, wir sind ja Bildungspodcast. Sag nicht, dass das klassisch ist. Ne? Wir sind Bildungspodcast. Erklär einfach so, wie man traditionell daran geht und wie man eigentlich rangehen sollte.
Ist halt ein, wo man Gegensatzpaare sucht. Ja, zum Beispiel, also ich sag mal, auf der einen Seite emotional, auf der anderen Seite technisch oder traditionell und modern oder innovativ und zukunftsgerichtet und oder billig und teuer, um es ganz simpel zu sagen. Also Positionierungsgegensätze. Und das Problem ist, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Das heißt, ich kann keine Marke haben, die gleichzeitig traditionell und innovativ in dem gleichen Maße wirkt oder die emotional und technisch gleichzeitig wirkt. Das hat Saturn mal versucht mit irgendwie, hat jetzt so einen komischen Claim mit Technik und Emotionen. Es passt nicht zusammen. Es ist schwierig. Und deshalb muss ich da Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen, wenn du fragst, wie messe ich das? Natürlich kann ich kein Gradmesser, der seriös ist, im Sinne von, das ist jetzt 13% emotional und 20% technisch und das geht nicht. Ich kann zwar schöne Gebilde machen und einige mögen auch gerne Grafiken. Ich kann nur sagen, dass ich zum Beispiel versuche, Situationen auszutauschen. Ja, ein Beispiel, schönes Beispiel ist, du hattest erwähnt, den Togo. Togo ist ja eine Marke für Kinder, eine Medienmarke für Kinder, die aber bewusst so angelegt worden ist, dass sie auch lizenzierbar ist. Es gibt also Togo Lutscher, Togo Fahrräder, Togo alles Mögliche für Kinderspielzeug. Dementsprechend kommt es der Marke zugute, dass der Name vorher keine Bedeutung hatte. Ja, so, das schon. Und wir haben halt tatsächlich in dem Zusammenhang mit Kindern gearbeitet, aber die Kinder nicht gesagt, wie soll ich so Fernsehsender nennen, das ist völlig abstrakt, sondern wir haben einen Hund benennen lassen. Ja, mit unterschiedlichen Sachen. Und Togo war der liebste, also das war der sympathischste Name für den verspielten Hund. Ja, so, also der, den alle geliebt haben. So, muss man unterscheiden, mache ich einen Wachhund, mache ich einen Jagdhund war also aber der, es war der Spielhund, ja, so. Und das ist halt das, indem ich einfach Transfers mache. Das ist ja auch bei, ich sag mal, bei Brainstorming so, ob ich die jetzt real mache oder über KI mache, ist es relativ wurscht, weil KI geht schneller und billiger. Aber die Frage ist, wie briefe ich meine Gruppe oder wie briefe ich meine KI, wie prompte ich meine KI in dem Zusammenhang, ja? Ich kann es auch in einem Beispiel sagen, eines Produktes, was es nicht mehr gibt, weil sonst verdreht man ja die Geheimnisse des Zustandekommens nicht immer. Aber wir sollten mal einen Karibik Drink entsprechend kreieren. Also ein Drink, der sich anhört, als käme er aus der Karibik. So, die Story dazu kann ich vielleicht auch sagen, weil kann man auch sagen, was man da falsch machen kann. Es gab bereits ein Getränk und dieses Getränk, die Zielgruppe davon, das war eine alte Likördistillerie aus schwarze Schlichte, kann man glaube ich sagen, aus Oelde. Die hat so viele Jahre her, das kann ich auch so erzählen, die Verantwortlichen sind alle nicht mehr da. Und da gab es ein Getränk, das hieß Bachmann. Ja, und das, die letzte Käuferanalyse hat gegeben, Zielgruppe 80 plus, also irgendwie 75 plus oder also aussterbend. Ja, also. Okay. Und da hat irgendjemand gedacht, oh, das hat auch eine Kaffeenote, das könnten wir doch exotisch verkaufen. Und unser Job war quasi einen exotischen Namen zu entwickeln, der sich so anhören sollte, als wenn er aus der Karibik kam. Und da haben wir dann eben nicht Verkostung gemacht und wie soll das heißen, sondern wir haben eine Gruppe, eine Brainstorming-Gruppe gebrieft und gesagt, es gibt eine Insel vor Grenada, die hat nur eine Nummer, weil sie militärisch genutzt worden ist. Die soll jetzt touristisch vermarktet werden, wir brauchen einen Namen für diese Insel. Ja, also, dass wir halt quasi...
ihr nehmt also die Insel als Assoziationsraum, also wie richtig. Heißt diese exotische Insel?
Genau,
und dann hat man direkt, den Abstrahleffekt.
Um ein Beispiel. Ja,
ja, ist gut.
Das Beispiel
und wie hätte der Drink...
Der hieß Takuda.
Takuda.
Aber er ist insofern gefloppt, als Foodwatch dann herausgefunden hat, dass das gleiche ist wie der Bachmann, aber doppelt so viel gekostet hat. Und das ist natürlich dann...
Da hätte man vielleicht ein paar Kräuter noch extra reinschieben können. Ne?
Man hätte vorher den anderen vom Markt nehmen sollen. Ja, das war halt
das ist
irgendwo,
nicht gut. Okay, das liegt aber nicht am Namen.
Nicht am Namen. Ja. Von daher...
Aber da habe ich mal eine interessante Frage. Hast du mal ein Erlebnis gehabt, wo ein Kunde einen Namen komplett abgelehnt hat im ersten Moment, der aber dann doch umgesetzt wurde und erfolgreich wurde?
Ja, da bin ich stolz drauf. Mokka.
Ja, Mokka.
Opel Mokka.
Der Opel Mokka.
Opel Mokka, ja.
Ah. So. Und der Kunde hat zuerst gesagt, ich spinne, wir stellen Autos her und keine
richtig, ganz genau. So, ja. Und der Hintergrund für die Mokka-Entwicklung, kann ich auch sagen, war dass wir halt... Den Grundansatz hinterfragt haben, also das ist ja auch schon, das war 2011, glaube ich, das ist ja schon über 10 Jahre, 12 Jahre, ist es schon eine ganze Weile her. Mhm. Damals war Opel noch unter GM-Regie, also es war General Motors noch. Und es war aber so, ganz Marktanteile schwanden und früher war ja Opel mal ganz erfolgreich. In den 70er Jahren war Opel vor Volkswagen, ja, mit einem Marktanteil über 20% vor Volkswagen. Und dann ging es immer weiter runter aus verschiedenen Gründen, aber wir haben uns dann mal die Namen angeguckt und Opel hatte ja früher in der Erfolgsphase hatte das lexikalische Namen. Da gab es den Opel Kadett, den Opel Rekord, den Opel Admiral, Diplomat, den Manta, den Ascona, das ist ein Ort, aber wie auch immer das waren, aber im Lexikon wiederfindbare, klare Namen. Mhm. Und auf dem Downgrade der Marke gab es dann nur noch Kunstnamen. Also Astra war ja vielleicht noch lateinisch, aber ansonsten gab es ja dann nur noch Vectra, Zafira, Meriva, Agila, also Kunstnamen, deren einziges... deren Aufhänger das A am Ende war, aber das können sie nicht monopolisieren. Es gibt auch ein Renault Laguna und andere A's, ja, also ein Alpha, ja, also insofern.
Also waren nicht distinkt, also im Vergleich zu...
Ja, absolut, ja, und da haben wir gesagt, wir suchen einfach Namen, der begrifflich ist. Jetzt konnten wir nicht mehr anknüpfen an militärische Ränge wie Kadett, Admiral etc. Das wäre heute politisch nicht mehr so korrekt und verkaufbar. Außerdem mussten wir auch international sein. Das ist auch wichtig, weil gleichzeitig auch für Vauxhall und für andere, also es gibt ja auch einen Vauxhall Mokka und so weiter und so weiter. So. Und dann haben wir geguckt, was gibt es für Begriffe, die A, verfügbar sind, das ist für Kraftfahrzeuge, und B, die halt eine internationale Wirkung haben, die ähnlich ist, ja, so, und wo es eine Herleitung gibt. Und die Herleitung ist klein, stark, anregend. Das war so quasi die Herleitung für den Mokka.
Hätte ich auch sofort so assoziiert. Ja.
Und
macht wach.
Genau. Und da gab es die erste Reaktion war, müssen die Autos alle braun sein und was ist, wenn einer keinen Kaffee mag und so weiter und so weiter, ja, also da, und dann haben wir eine kleine Umfrage gemacht nach dem Motto, welchen Namen merkst du dir, ja, einfach, wir haben nicht gesagt, es geht um Auto, wir haben nicht gesagt, wir haben einfach nur die Merkfähigkeit getestet von verschiedenen Namen und Mokka konnte sich fast jeder merken, aus einem Konglomerat von 10 Marken, ja, von 10 Markennamen, so,
Dann haben wir nochmal kurz festzuhalten, also für das Messen der Wirksamkeit von Markennamen. Das eine ist, wie schnell wird er wahrgenommen, wie gut wird er erinnert Und ist er von den Assoziationen auf dem Briefing? Dann wären das ja die drei Kriterien.
Ja, wobei die Assoziationen, die dürften eigentlich nur nicht negativ sein. Die können auch neutral sein.
Die können neutral sein. Als ein Gefäß. Es darf nicht löchrig sein, das Gefäß.
Ganz genau.
Irgendwas raustropft immer an psychischer Energie, weil man immer die falsche Assoziation hat.
Ich muss ja die Marke aufladen und also da
der Opel, der Opel Rainworm wäre vielleicht
nicht so gut. Ja,
nicht
das
so
ist, das ist ja, dann gab es natürlich leider den Gesellschafterwechsel. Ich kann sagen, wir sind momentan nicht mehr am Opel. Wir haben noch ein paar andere Sachen gemacht. Opel, ja, Adam etc. etc. Aber sind leider keine französische Agentur, sage ich es mal so. Wenn wir eine französische Agentur wären, dann wären wir da noch im Boot.
So. Darf ich noch im Sinne des Bildungsauftrags noch mal kurz auf eine Sache da ein bisschen tiefer reingehen, weil du hast es mehr oder minder gesagt, aber ich möchte es nochmal rausarbeiten. Und zwar, was ich rausgehört habe, ist, dass es eben der Name muss auch klare Kante haben. Das heißt, Mut zu einem, man muss sich bekennen. Also dieses bei dem semantischen Differential, man kann nicht sagen, so ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Woran merkst du, dass bei einem Namen zu viel Kompromiss im Spiel war? Also im Sinne von, was weiß ich, Gremien, die entschieden haben, wo man merkt, oh wow, also der Name, der ist wahrscheinlich nur durchgekommen, weil alle den irgendwie nicht so schlecht fanden. Aber diese Klarheit, die Mut, den Mut, sozusagen einen ganz klaren Namen zu nehmen, der dann auch am Anfang vielleicht polarisiert, aber dadurch auch gut hängen bleibt.
Ja, in dem Moment, wo ich halt einen generell phonetisch austauschbaren Namen habe, ja. Also es gibt ja, also nehmen wir mal Evonik, ja. So, es gibt Ironic, Isonic, Elonic, es gibt alles in dem Bereich, ja. Und natürlich ist der Name inzwischen gelernt, weil mit wie viel zig Millionen er mit Borussia Dortmund und mit anderen eingeführt worden ist, da hat man natürlich entsprechend inzwischen die Verankerung, aber man hätte eine einfache Verantwortung mit einem niedrigeren Budget gehabt, wenn man einen klareren Namen hat. Und das ist auch so ein bisschen so der Punkt, dass man oftmals sagt, der Name darf in keinster Weise anecken. Also er muss so international sein, dass er keiner Sprache, keinem Sprachraum, keinem Kulturraum mehr zuzuordnen ist. Also Evonik könnte natürlich auch ein texanisches Start-up sein oder ein Biotech-Unternehmen aus Polen, ja, weil es gerade weil es auch mit K hinten geschrieben wird, dann eher so eher polnisch als schon. Aber du hast gerade
ein Gegenbeispiel wäre dann Häagen-Dazs. So wie im, alle sprechen es anders aus mit dem Ä und SZ, was man eigentlich gar nicht richtig aussprechen kann. Aber was so eine Assoziation mit einer Heimat im Skandinavischen sofort assoziiert, obwohl es eigentlich eine amerikanische Firma ist.
Also Häagen-Dazs ist genial.
Häagen-Dazs
ist genial. Man muss dazu wissen, in Amerika, du warst ja auch in Amerika gibt es grundsätzlich oder gab es zwei Arten von Ice Cream. American Ice Cream und Italian Ice Cream. Das war so die. Und dann einen skandinavisch klingenden Namen zu wählen, das ist schon sehr interessant, weil du weißt es zum Beispiel, erstmal hat Skandinavien ein sehr gutes Image in Amerika, also durch die Bank. Dann gibt es so ein Danish, das ist so ein Hefisch, also ein Gebäck, da sagt man Danish dazu, also schon so. Und das ist alles dann
süß und kalt ist direkt
richtig,
eingebaut.
Richtig,
ne?
Ja, ja, schon. Und der Witz ist ja folgendes: Das ist ja gar kein Dänisch. Es beginnt beim Umlaut in Dänisch. In Dänemark gibt es diese Umlaut mit dem Punkt nichts. In Schweden ja, in Dänemark nicht. Ja, also so. Und es heißt nichts. Es sprich mal mit einem Dänen. Es heißt gar nichts. Ja, so. Und trotzdem ist es genial. Einfach so. Man hat aber, glaube ich, am Anfang sogar noch die dänische Landkarte im Logo gehabt. Also so, um einfach eine, man nennt das ja Kuckuck-Marketing oder Kuckucks-Marketing, also sich quasi ein Image verpassen, was nicht der Realität entspricht, aber die Realität ist wurscht, weil ich esse ja das Eiscreme vor Ort
es ist die rote Jeans.
Genau, ja, richtig. Ja. Und von daher absolut, absolut genial.
Ja,
also das ist
sehr schön. Schon.
Und das ist auch egal, ob ich es aussprechen kann oder richtig aussprechen kann oder nicht.
Ja. Jetzt möchte ich zwei Themen mit dir noch besprechen, die schon angeklungen sind. Das eine Markenarchitektur. Das ist ja sozusagen auch etwas, man beginnt mit irgendeinem Namen. Und inwiefern entstehen dann zum Beispiel bei Automarken, ist es ja sehr wichtig, ne? Bei Volkswagen, die ganzen Winde, ne? Die dann Scirocco, Passat und Golf und sowas. Aber ist das immer strategisch geplant? Und wie, wenn man angefangen hat, wie kommt man trotzdem zu einer sinnvollen Markenarchitektur? Also man hat jetzt schon die ersten Namen. Oder muss man dann rebranden oder eine neue Benamsung des Produktportfolios
an. Da würde ich mal die typische juristische Antwort geben, nach dem Motto, es kommt drauf an. Nein, also Volkswagen ist leider kein gutes Beispiel. Absolut nicht. Und das hängt aber damit zusammen, dass man als Marktführer, ist es egal, wie man heißt. Wenn man, also solange man Marktführer ist und wenn man signifikant erst in einem Bereich ist, ist der Name relativ wurscht. Das sage ich einfach auch, obwohl ich da davon lebe, Namen zu machen.
Zu entwickeln.
Aber wenn man, wie gesagt, wenn man der erste, relevante Erste ist oder der Marktführer ist, dann spielt es keine Rolle. Und nun hat ja aber Volkswagen auch Probleme und wann ist er dann bei den Winden irgendwo an die Grenze gekommen? Und es gibt ja alle möglichen Arten Volkswagen ist kein gutes Beispiel, weil dort hat es ja auch Unterschiede in der Unternehmensführung gegeben und da gab es natürlich sehr lange ein Management bei Gutsherrenart.
Ja. Ich wollte es auch nicht als gutes Beispiel reinstellen. Ich wollte nur sagen, wie Volkswagen oder eben die BMW Autonah. Also ja, eine ist sehr technisch.
Das ist eben die Frage, wie kann ich eine Verbindung schaffen? Also ganz kurze Replik zu dem Mokka, weil das gerade beim Auto, wir haben eine Umfrage, bevor wir überhaupt gestartet sind, haben wir eine Umfrage gemacht und zwar, da war zufällig gerade die IAA, die Internationale Automobilausstellung, damals noch in Frankfurt. So. Und da gehen wir davon aus, dass automobilaffine Menschen dort hinkommen. Und da haben wir Menschen dort gefragt, was ist ein Agiler? Multiple Choice. Ist das ein Mitsubishi, ein Renault, ein Kia, ein Opel, ein Renault oder etc. Ich weiß nicht mehr, wie viel etc. So. Trotz des gestützten Umfrage konnten nur 3% der Befragten sagen, dass der Agiler ein Opel ist. War jetzt kein Volumenmodell, war ein kleines Modell, aber das sagte eben etwas über diese Austauschbarkeit von Kunstnamen auf dem Automobilsektor aus. Mhm. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen weg davon, wir müssen wieder einen Namen mit Kante haben, wir müssen einen lexikalischen Namen haben. Lexikalisch deshalb, weil das die Tradition war von Opel. Ja? Und das war halt das war der Aufhänger.
Und insofern, was ja ein positives Gegenbeispiel wäre ja die ganze Nomenklatura von Apple. Das iPhone, iPad, ne? Dann Apple Watch bricht da raus. Dieser kleine i-Buchstabe sowas Distinktes dann war und so klar besetzt wurde, dass es, wenn es i war, dann war es erstmal Apple.
Ja, also diese Strategie kann sich nur ein Apple leisten, weil natürlich haben hunderte andere Firmen, als das erste iPad entstand, haben alle anderen Sachen mit i schon mal für sich geschützt. Und Apple hat hunderte von Millionen Dollar bezahlt dafür, dass sie, glaube ich, das iPad auch in China nutzen dürfen. Also das sind, also ich sag mal, damit, wenn ich so eine Systematik wähle, dann muss ich von vornherein alles, was irgendwann mal in Frage kommt, muss ich von vornherein schützen. Ja, sonst laufe ich halt Gefahr, dass andere Trittbrettfahrer, also sofern es nicht keine böswilligen Anmeldungen sind, aber dass andere quasi auf diesen Zug aufspringen und dann muss ich sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das wieder zu bereinigen. Ja. Ansonsten ist es natürlich genial von Apple, das ist gar keine Frage. Aber
Bist du eigentlich eher da ein Fan von die Dachmarke zu stärken und eine Ergänzung einfach zur Identifikation oder wirklich alleinstehende Markennamen? Natürlich, du machst mehr Geschäft, wenn du ganz viele alleinstehende Markennamen
hast. Nein, also mein Credo ist immer never touch the Dachmarke. Also jetzt aus der Dachmarke dann irgendwie die dann noch zu veräppeln oder veräppeln mit Apple. Also irgendwie jetzt Apple Mania zu machen oder sowas, davon würde ich absolut abraten. Insofern ist das schon gut, dass Apple nebenbei diese Marken hat. Und die sind ja sehr deskriptiv und nur durch das I halt individualisiert. Das ist schon eine sehr intelligente, sehr intelligentes Konstrukt. Aber wie gesagt, das wurde nicht konsistent durchgehalten und nicht nur bei der Apple Watch, es gibt noch 2-3 andere Sachen, weil wenn man sowas da macht, ist es dann schwierig auch, da muss man fragen, werde ich jetzt Sklave des Systems? Mache ich das System willen etwas anders oder verfolge ich doch pragmatische oder ich sag mal der Wahrnehmung geschuldete Dinge. Insofern schön wäre, wenn ich halt bei jedem Produkt, egal wie weit es von der Dachmarke entfernt ist, wenn ich das höre, dass ich dann die Dachmarke mir vorstelle. Also wenn ich Mokka höre, stelle ich mir ein Opel vor. Ja, so ja, da weiß ich, dass das ein Opel ist. Und wenn ich ein iPhone habe, weiß ich, dass das von Apple ist. Ja, das sind so die dass die Verbindungen klar sind. Wenn ich jetzt also aber ein X34 habe, dann weiß ich nicht, was ist ein X34, ja, oder bei Autos ganz problematisch Peugeot. Peugeot hat so eine Zahlennomenklatur mit 1008, 107, 100, also das ist eine Sache, da kommt halt der Konsument leicht durcheinander und da hätte ich andere Empfehlungen, jetzt mal sozusagen. Aber nee, pauschal lässt es sich nicht beantworten. Am fahrlässigsten, es ist natürlich, es gibt natürlich viele, 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 viele andere Aspekte, die neben der Wirkung, der emotionalen Wirkung und der psychologischen Wirkung und der markenrechtlichen Abklärung noch eine Rolle spielen. Also zum Beispiel Health Claim Verordnung, bei Nahrungsmitteln. Also ich darf nicht ausdrücken, dass irgendetwas eine Wirkung erzielt oder dass irgendwas irgendwie schmeckt, was nicht empirisch bewiesen ist, und dann habe ich in verschiedenen Bereichen ESG-Vorgaben. Ich habe im Arzneimittelbereich teilweise Vorschriften, wo sich die europäischen und die deutschen Vorschriften widersprechen. Ganz, ganz, ganz heikles Feld. Ja.
Und was nämlich auch ein heikles Feld ist, ist ja auch die Internationalisierung. Lass uns da nochmal kurz ein bisschen reinfühlen. Was sind so sprachlich-kulturelle Fettnäpfchen, die du immer wieder auch erlebst oder die einem begegnen können?
Also es ist weniger die unanständige Bedeutung. Natürlich kennen wir alle den Mitsubishi Pajero, Pajero, Spanisch, Wichser. Das war äußerst dumm und das war äußerst schlecht. Und das zeigt auch, dass man auf jeden Fall bei so einer großen Geschichte immer mit Native Speakern sprechen muss und nicht nur googeln oder nicht nur Google Translate oder DeepL. DeepL könnte es jetzt wahrscheinlich, aber dass man da trotzdem nicht nur sich auf KI verlässt, sondern wirklich mit Menschen spricht. An was erinnert dich das und so weiter. Das ist wichtig. Aber trotzdem ist das der seltenere Fall, dass etwas so völlig, also ich erinnere an die Marke Uniqlo, die japanische Modemarke. Natürlich, ich das so höre, Universitätstoilette, aber da es in einem anderen Kontext stattfindet, wird das gar nicht so empfunden und wird das gar nicht in der Regel nicht hinterfragt. Ja. Und Namen werden nur da, also wir haben mal in der Agentur so ein kleiner, so ein Spruch, der aber leider irgendwo wahr ist. Das heißt, die Bedeutung von Namen hinterfragen meist nur pensionierte Oberstudienräte. Ja, das sind die Weltmeister. Das ist ja auch, wie gesagt, man fragt selbst ganz offensichtliche Dinge, wenn man Leute nicht markenaffin sind. Wir haben ja gefragt, was heißt wie Leder? Viele Leute wissen das, das ist der Name wie Leder, das ist für ein Tuch. Das heißt, wie Leder, also dieser sehr, sehr naheliegende, die Hälfte der
erkennen
die
nicht.
Wissen das nicht.
Das ist ja mit dem Beispiel Hör zu, wenn man die Phonetik von Hör zu, jeder assoziiert Fernsehzeitschrift. Aber man denkt so, hör zu. Also hör mal genau hin.
Aussterbende Branche, abgesehen davon. Ne?
Aber das war früher so ein Ding, wo es im direkten Widerspruch zu dem, was es eigentlich liefert, der Name steht. Aber dadurch, dass es eingeführt war und gelernt war und vertraut war, das ist dann entscheidend. Das ist System 1.
Ne? Und weil ein Name auch in der Regel nicht hinterfragt wird. Also wenn man nicht gerade über stolpert.
Wo du das gerade sagst, ne? Also Marketing-Mythen. Und eins der Mythen, das Fernsehzeitschriften aussterben, möchte ich mal kurz, weil Funke Mediengruppe wird das gerne hören, dass immer noch 14 Millionen Menschen immer noch Fernsehen schreibt. Also ist ja nicht klein. Natürlich ist es weniger als früher. Früher lagen die überall, aber 14 Millionen Menschen, oder hättest du das gedacht?
Hätte ich nicht gedacht, weil ich gehe ja von mir an Persönlichen aus und ich habe es
nicht. Wann hast du die letzte Fernsehzeitschrift gekauft? Genau. In meiner Kindheit musste ich dann immer ankreuzen, was ich denn sehen durfte, ne? Und dann bei den Eltern so eine Einreichung machen. Darf ich das gucken? Aber das kennen ja junge Menschen gar nicht mehr. Aber das finde ich überraschend, weil man häufig von so Dingen ausgeht, irgendwas sei tot. Aber wenn man sich das mal überlegt, 14 Millionen Menschen, wenn ich die erreichen kann und weiß sozusagen, was dieser Kontext für mich bedeutet, ist das nicht ein irrelevantes, ist kein irrelevanter Kanal.
Absolut. Ja,
Hauptsächlich natürlich ältere Leute, das Klischee wird da schon bedient.
Es gibt, glaube ich, auch noch Branchenverzeichnisse, gedruckte
Telefonbücher. Ja. Wahrscheinlich. Du hast jetzt noch ein zweites sehr interessantes Thema, was ich zum Schluss unseres Gesprächs gerne nochmal betrachten möchte, so die Zukunft des Namings, weil du hast jetzt auch schon KI genannt. Ne? Braucht es denn in Zukunft, mal ein bisschen keck gefragt, noch Naming-Agenturen? Ich gehe einfach bei ChatGPT rein und sage hier, ich brauche einen Namen, machen wir ein paar Vorschläge.
Gut, das ist ja wie mit allen Dingen. Ich brauche einen Slogan, ich brauche eine Werbekampagne, ich brauche mal ein Werbemotiv. Ja, das kann ich ja alles mir von KI erstellen lassen. Mhm. Was KI noch nicht kann, sage ich, ist natürlich die Strategie, die dahinter steht, entsprechend zu entscheiden, weil es ist ja immer eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Ja, und das ist immer mein Problem mit Konzernen. Ja, weil das, was Mittelständler unter Umständen direkt am Tisch entscheidet, das geht halt bei Siemens oder Bosch durch Lenkungsausschuss und Gremien. Also oftmals ist ein Projekt, was wir quasi bei einem Mittelständler in 6 Wochen abgeschlossen haben, dauert bei einem Großkonzern ein Jahr. Ja, so, das ist, und dann kommt raus etwas, wo ich weiß, das ist der Kompromiss, weil
Da mal eine Frage. Hast du da irgendwas entdeckt, was in solchen Prozessen vielleicht dann doch den Unterschied macht, was so Widerstände aufbricht oder irgendwie so eine Art, wie man
da darüber... Da hat mir geholfen, das habe ich jetzt, habe ich einen Mitkämpfer im Geiste gefunden. Ich habe nämlich das neue Buch von Jean-Rémy Matt gelesen. Hast du das auch gelesen?
Nee, noch nicht.
Der hat ja ganz interessant, ich war so ähnlich, dass er zum Beispiel sagt, dass er jemand anspricht, wenn es um Bedenkenträger geht, dass er dann auch sagt, Bedenken, die sie tragen, etc., etc., also dass sich keiner will Bedenkenträger sein.
Also man framet sozusagen die Reaktion auf den Namen als die Bedenken, die sie tragen.
Das ja,
ist
genau.
Gut.
Ja,
also das ist gut.
Aber ich erlebe ja, also ich habe mal überlegt, ein Buch zu schreiben über unterschiedliche Unternehmenskulturen und ich kann es leider insofern nicht machen, als dass ich dann Ross und Reiter nennen muss und das ist dann, von daher könnte ich dann nicht mehr in weiter tätig sein. Und es gibt tatsächlich Sachen, wo Entscheidungskulturen, also ich habe es halt wirklich erlebt, also CEO eines DAX-Konzerns ruft seine Ehefrau an während der Präsentation. Was meinst du dazu? Ja, also das, solche Sachen habe ich erlebt.
Okay.
Ja, das
okay.
ist, okay. ja, insofern, es ist halt sehr breit
Aber jetzt bist du ja, muss ich ja mal sagen, auch dein Buch, was wir natürlich auch verlinken, ist ja wirklich hervorragend strukturiert, aufbereitet, die verschiedenen Perspektiven auch auf die Marke. Also da ist ja auch Wissenschaft dahinter. Also es ist ja im Endeffekt Psychologie. Also wie die Menschen auf ein Signal reagieren, ist ja nicht im luftleeren Raum. Und dieser Markenname ist ein Signal und der folgt bestimmten psychologischen Regeln. Und die muss man beachten und kennen. Und da gibt es ja schon sehr klare Argumente dafür, warum zum Beispiel, was ja viele Startups auch falsch machen, die dann immer sich sofort in Abkürzungen stürzen, ne? Weil sie denken, oh, wir wollen so groß werden wie IBM. Aber dass die sozusagen nicht wegen der Abkürzung oder wegen des Namens so groß geworden sind, sondern sind groß geworden und waren dann halt Industrial Business Machines ursprünglich und waren dann IBM. Und dass die Abkürzung, dieses Signal für sie überhaupt nicht funktioniert, weil es ja nicht haften bleibt. Da kann man ja sehr gute Argumente ins Feld führen. Hast du das Gefühl, dass das abnimmt, die Empfänglichkeit für Logik? Oder logische Argumente? Oder?
Nee, nicht unbedingt, weil natürlich, du hast ja gefragt, was ändert KI, was sieht sich die Zukunft aus, was ist etc. So, momentan ist es ja so, dass der Name relevanter wird als alle anderen Markenfaktoren. Ja? Das heißt also, wenn ich im Supermarkt bin und nehme etwas aus dem Regal, ist egal, ob das Dash oder Dash heißt oder wie ich das ausspreche, ich kenne das und erkenne das wieder und dann tue ich das in meinen Einkaufswagen. Wenn ich im Internet bin, muss ich suchen. So, und ich suche in der Regel nicht über Bilder, sondern ich suche über was ich eingebe. Und das heißt also, das Wort oder auch rein spreche, das ist völlig egal.
Ja, immer mehr, ne? Immer mehr, auch, genau, auch, dass die Leute den Namen sozusagen phonetisch sich merken können. Ja?
Und wenn ich bei Amazon Batterien bestelle und sage nur Batterien AAA oder wie die AAA oder wie die heißt, was bekomme ich für Batterien? Amazon-Batterien. So,
Amazon-Batterien,
ja, wenn ich sage, ich will Duracell, dann bekomme ich Duracell. Ja, also das heißt, der Markenname ist gewinnt an Bedeutung gegenüber anderen Markenfaktoren durch die Digitalisierung und durch das Internet. Ist heute wichtiger denn je zuvor. Also und
Das ist aber nochmal ein schöner Punkt am Ende, weil grundsätzlich Marke genau in diesem Plattformkapitalismus, der ja auch immer größere Machtstrukturen entstehen lässt, sind die Marken der einzige Schutz dagegen, weil funktional werden diese Händler, die dann gleichzeitig auch noch an den gleichen Produktionsstätten die Sachen produzieren können, werden das sehr schnell jede Funktion mindestens pari anbieten können. So, also was bleibt noch, ist sozusagen die besondere Bedeutung, die damit einhergeht, das ist die Marke, dann das Vorschussvertrauen, also das positive Vorteil, was in der Marke eingebacken ist, plus dann die weichen Faktoren, ne? Herkunft, Historie und all das kann nicht kopiert werden. Und deshalb ist es wichtig, diese Faktoren systematisch zu stärken und von Anfang an richtig anzulegen, also das sozusagen das richtige Fundament mit dem richtigen Namen.
Absolut. Es ist immer leichter, eine Marke kaputt zu machen, als eine Marke aufzubauen. Ja? Mhm. Und mit einigen kleinen Fehlern. Thema Jaguar. Ich möchte jetzt da nicht in, also
das ist eine eigene Folge. Das ist eine eigene, da wollen wir jetzt nicht einsteigen.
Ja, schon so, ja. Ne? Und genau. Dann noch natürlich der Punkt, was auch viele, gerade auch wenn wir über Internet etc. sprechen, also zum Beispiel, es gibt die verrücktesten Markennamen im Internet. Warum? Weil zum Beispiel Amazon verlangt von auch von seinen chinesischen Händlern also immer eine Marke. Und da gibt es Firmen, die kopieren armenische Speisekarten und verkaufen die unmöglichen Namen für ein Apfel und ein Ei, aber sie verdienen auch dran, weil es ja so ein Massengeschäft ist, an chinesische oder Händler, also Internethändler, weil die brauchen eine Marke. Ja, also. Ja. Und auf der anderen Seite ist natürlich gerade auch das Thema, was auch am Anfang von Startups vernachlässigt wird, der Markenwert und der Aufbau von Intellectual Property. Und da wird sehr, sehr viel falsch gemacht. Ja, also ich könnte noch eine Story dazu gehen, wird wahrscheinlich
haben. Komm, wir keine eine Zeit haben wir mehr. Noch. Eine haben wir noch.
Ja, also wir, da muss ich ein bisschen Namen für, also ein großer Getränkehersteller, den ich jetzt nicht nennen darf, hatte ein Produkt, was sehr generisch benannt war. Nehmen wir mal ohne Zucker, ja, also zuckerfrei. So. Trifft sie aber in der Richtung. So. Und der Name war, was mit zuckerfrei war, nur als Bild. Bildmarke schützbar, weil eben austauschbar. Und jetzt kamen aber viele andere Wettbewerber, die ähnlich in diesem Zero-Bereich halt tätig waren. Und jetzt muss ich diese Marke irgendwo, jetzt wollen die eine neue Marke haben für das Produkt, damit ich mich stärker unterscheide. So. Und dann haben wir das Sitzung gemacht, haben wir das gemacht. Diese Marke haben wir sogar getestet. Schon ein paar her war das in Hastloch, wo es diese Testsupermärkte gab von der GfK. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr in dem Zusammenhang, aber wurde getestet und wir hatten einen tollen Namen, den ich jetzt leider nicht sagen darf. Und der ist in den Tests super abgeschnitten. Und es wurde entschieden, macht das so. Und es wurde dann, dieses Getränk wurde produziert. Und plötzlich wurde die Produktion angehalten. Und die betreuende Werbeagentur, die das Design und den Werbeauftritt gemacht hat, rief mich an und sagt, da ist jetzt Stopp und da ist irgendwas passiert. Kannst du auch nicht mehr nachhören, was ist. So, und dann habe ich halt die Marketingleiterin des Unternehmens angerufen. Da hieß es, ja, die ist nicht mehr bei uns im Haus. So. Ja, schon Warnzeichen, irgendwas Schwieriges. Dann habe ich halt den Vorstand, das Vorstandsmitglied, was mit in dem Briefing war, habe ich angerufen und gesagt, Herr so und so, ich habe gehört, da gibt es ein Problem. Wir haben ja den Namen entwickelt. Können wir Ihnen da irgendwie helfen? Können wir irgendwie einspringen? Ja, wir wollten keinen neuen Namen. Da sage ich, aber Herr sowieso, Sie waren doch dabei bei dem Briefing. Wenn ich irgendwo dabei war, dann wusste ich nicht, worum es geht. Das werde ich nie vergessen. Das werde ich nie vergessen, den Spruch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was war passiert? So, diese Marke ist im Zusammenhang mit einem Unternehmenskauf akquiriert worden und ist dabei bewertet worden mit mehreren Millionen Euro und ist beliehen worden auch noch dazu. Ja, und taucht aber in der Bilanz auf als Aktiver, also dieses Markenwert. Und wenn ich die plötzlich vom Markt nehme, wenn die nicht mehr da ist,
dann muss die
abgeschrieben werden. Oh, und dann habe ich ein Riesenproblem. Hätte ich vorher strategisch eintüten können, aber dafür ist dann musste erstmal die Marketingleiterin als Bauernopfer, die hat dann 2 Jahresgehälter Abfindung gegen Schweigegelübde bekommen, ja. Und langfristig musste aber auch der Vorstand dann gehen. Aber das ist halt solche Sachen, die werden absolut vernachlässigt, ja. Und natürlich dann auch die strategischen Möglichkeiten, die ich habe mit einer Marke, wenn es darum geht, jetzt, also in Deutschland gibt es ja die dieses Lizenzschrankengesetz, aber ich kann natürlich in anderen Ländern, werden natürlich auch Markeneinnahmen, also in Luxemburg bezahle ich 5,72% oder so in der Richtung auf Lizenzeinnahmen. Da haben natürlich dann Amazon zum Beispiel in Luxemburg Europa-Dependance, andere in Irland, ja, und dann werden halt Verträge gemacht, die Lizenzverträge gemacht, die quasi, wo es was darauf hinausläuft, je mehr Umsatz, je mehr Gewinn, desto mehr Lizenzgebühren, also zahle ich in Deutschland keine Steuer. Ja, das ist natürlich...
Was auch nicht wünschenswert ist.
Nein, absolut
aber nicht. Aber natürlich das Instrument Marke nochmal in ihrem Wert sozusagen erhöht.
Ja, das ist auch für deutsche Mittelständler ganz schlimm, weil das eine Wettbewerbsverzerrung ist, weil die können das nicht machen.
Die zahlen 5% dann Steuern da drauf und Deutsche zahlen 40%.
Ja.
Aber wir wollen trotzdem auf einen positiven enden, nochmal kurz. Und zwar, wenn du Markenverantwortlichen einen sozusagen oder zwei Gedanken mitgeben möchtest zum Thema Naming. Was wären diese zwei Do's? Also so wirklich so, denk darüber nach, damit das Ganze in Zukunft besser läuft. Ja, also die Fehler, die wir besprochen haben und so weiter. Was würdest du sagen?
Ganz einfach, hab Mut und bleib standhaft. Ja.
Hab Mut und bleib standhaft. Und wenn du denen ein Jahr einen Bildschirmschoner auf den Computer zaubern könntest, würde das dann auch auf dem Computer stehen oder hättest du da noch was anderes?
Ja gut, das habe ich jetzt, also auf die Frage war ich jetzt nicht so...
Aber ich fand den super. Ich würde das direkt übernehmen. Hab Mut und bleib standhaft. Also das nehmen wir so mit, weil das ist auch das Grundprinzip erfolgreicher Markenführung. Hab Mut und bleib standhaft. Wenn man das jeden Morgen sieht, dann ist das schon der richtige Start in den Tag. Bernd, super. Danke für dieses sehr dichte, inspirierende und sehr unterhaltsame Gespräch. Also was wirklich toll ist. Was wir heute mitnehmen, Marken wirken. Im Markt, im Kopf und der Bilanz. Und vielen Dank einfach, dass du dein Wissen und mit mir und meinen Hörern geteilt hast. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und mit dir sprechen durfte. Hat auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel erzählt. Also man könnte wirklich da...
Weitere Folgen müssen in die Planung.
Es ist eine never-ending Story, aber das ist ja auch positiv. Ja,
absolut.
Schon, von daher, ja.
So ist das. Nochmal ganz herzlichen Dank.
Danke.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.